Servus, ich bin's der Rita. Diesmal geht meine Reise wieder Richtung Oberland durch. Und ich fahre durch, sondern ich flüge durch. Und zwar gedanklich. Nämlich, ich werde zu Gast beim ganz besonderen Menschen. Er ist in Lustenau geboren, in Storaberg aufgewachsen. Jetzt lebt er schon sehr, sehr lange in Ludesch. Und ist, kann man sagen, der erste Pilot in Vorarlberg, der wirklich das Hubschrauberfliegen mitgebracht hat und natürlich einiges weiterentwickelt hat. Das geht um den Hans Bösch. Legendär in den Lüften, aber nicht nur legendär in den Lüften, sondern auch legendär in seiner Sprachkultur. Und da freut es mich natürlich ganz fest, mit ihm über sein Leben, über seine Geschichte, über Glück, Abenteuer und vielleicht auch ist man als Pilot auch ein Held, zum Reden. Wir haben uns nicht in Ludesch getroffen, sondern in Freistanz. Weil da gibt es ein ganz spannendes Museum, und zwar das sogenannte die Museumswelten. Und da gibt es auch das Feuerwehrmuseum. Und dort ist seine legendäre Maschine, die Lama, wo er über 40 Jahre geflogen ist, also zu besichtigen. Dort ist sie stationiert im Museum und wir haben uns dort getroffen, um über sein Leben zu sprechen. Ich nehme mich mit dem Freming ganz fest jetzt auf diesem Podcast mit mir und Hans Bösch. Ja, man kann sagen, Dieter Snünger ist auf Expedition, und zwar Expedition nicht in Arlberg, sondern jetzt sind wir in Freistanz. Ganz, ganz spannend. Ich habe jetzt das Museum gesucht, das Feuerwehrmuseum, um den Hans Bösch zu treffen. Aber da habe ich nicht ein Museum, sondern das ist eine ganze Museumswelt. Also ich glaube, insgesamt 7 Museen sind da in Freistanz. Da können wir wirklich noch einmal kurz drüber reden. Aber jetzt habe ich ihn gefunden. Er ist nicht mit dem Hubschrauber gekommen, sondern mit einem Skoda. Aber der ist jetzt elektrisch und der ist scharf. Lieber Hans, schön, dass du da bist.
Freut mich.
Ja, also Hans Bösch, wenn ich jetzt hernehme, man sieht, du bist jetzt im Oberland daheim, aber Bösch ist jetzt mal kein Oberländer-Name. Ich hätte jetzt gesehen, Lustenau, aber
was ist ja, richtig? Korrekt. Mein Vater selig ist ein Lustenauer gewesen. Ein kleiner Lustenauer ist keine Ohnung. Und aufgewachsen okay. Bin jetzt Dorabierer. Also ich bin eigentlich ein Dorabierer.
Ein Dorabierer.
Jawohl.
Also wenn ich sage, ich jetzt in der Zeitung noch ein geguckt oder im Recherchierte klingt, dann heißt er mittlerweile 82 Jahre jung, ist der Hans Bösch, stimmt das?
Ja, im 83.
Im
April wäre 83.
Im 83. Darum habe ich vorhin gesagt, ein Jugendlicher und ein Spätjugendlicher, ich habe jetzt einen Büroraum gekriegt, zuerst wenn man sich ein Museum aufnehmen will, wo dein Hubschrauber, die Lama, drin ist oder da drin steht. Nur das ist brutal kalt gewesen.
Ja, Gott sei Dank sind wir da hier.
Genau, jetzt haben wir ein wunderbares Büro gekriegt im obersten Stock zwischen tausenden Radios vermittelt. Also wirklich empfehlenswert, glaub, diese Museumswelt in Freistanz einmal anzugucken und sie auch Zeit nehmen. Aber jetzt sind wir nicht im Museum, sondern der Hans ist bei mir. Erzähl mir ganz kurz, du bist aufgewachsen, in dem Fall Storaberg. Von deiner Kindheit, der Witzleben, was ist da abgegangen im Hause Bösch?
Im Hause Bösch, erstens bin ich eigentlich gebürtiger Tscheche, wenn man es genau will. Also mein Vater ist im Krieg und meine geliebte Mutter in Teplitz-Schönau gewesen, als Ärzte, bei der Vater ist Chirurg, Mutter Ärztin. Und da bin ich und meine Schwester nach mir auf die Welt gekommen.
Okay.
Und dann der Vater selig ist ein Lustenauer gewesen, wie ich gerade vorher erzählt habe, und meine geliebte Mutter eine Wienerin. Mhm. Und dadurch haben wir, sie hat natürlich immer Hochdeutsch geredet, meine Mutter. Darum sind wir die Einzige gesehen, der Volksschule damals und im Kindergarten, die Hochdeutsch können haben, was die anderen eigentlich nicht so können haben damals. Oder? Ja, und dann, wie gesagt, wir sind dann also geflüchtet nach aus der Tschechei, nach Wien, dann nach Vorarlberg, kurz in Lustenau und dann in Dornbirn gelandet.
Also, das heißt, du bist in der Tschechoslowakei geboren?
Ich bin in der Tschechoslowakei geboren, ja, genau.
Das ist ganz spannend. Dieselbe Geschichte wie meine Mama. Meine Mama kommt auf Tschechoslowakei, so, auch geflüchtet. Aha. Und sie ist auch die einzige Zebra-Gefühl, wo mich Hochdeutsch erzogen hat.
Ach so, gut.
Und ich natürlich meine Mitschüler nicht verstanden hätte, die erste Klasse.
Ja, ist klar. Ja.
Das war wirklich spannend. Mhm. Und trotzdem haben sie einen deutschen Vierer gehabt.
Also.
Ganz spannend, gell? Alter, dann sind sie wirklich geflüchtet, denn bist du, ja. Kannst du dich noch daran erinnern?
Nein. Ich kann mir nur eine kleine Episode in Lustenau, meine Zeit lang in Lustenau gelebt, nachher, bis der Vater eine Stelle im Dornbirn Spital gekriegt hat. Und dann sind wir auf Dorabier und dann bin ich eigentlich in Dornbirn in den Kindergarten gegangen, schon Volksschule, Mittelschule, bis ich nachher zum Militär gekommen bin. Das war wirklich meine Aufwachsheimat. Meine Heimat. Also ich bin ein Dorobierer.
Ja, Mittelschule, wenn man das richtig hernimmt, so wie die Teenagerzeiten, was ist da passiert beim Hans? Bist du dort schon straff gesehen oder klingen Loser? Wie kam man die Engstufe?
Kurze Geschichte. Jetzt hat man zu meiner Mutter mal gesagt, ich möchte, wenn ich eine Auszeichnung hier im Zeugnis, ob sie mir ein Moped kauft. Und das hat sie also sehr freudig zugestimmt, weil sie genau gewusst hat, das wird nie passieren. Also die Schule war für mich wichtig, dass ich untergebracht war, aber das Lernen hat mich eigentlich nicht so interessiert. Ich bin eigentlich eher gesagt ein fauler Hund gewesen.
Okay.
Und ich habe vorher dir erzählt, Dieter, wie das Latein, im Latein non scole sed vitae discimus, also etwas ich nicht mehr gemerkt. Wir lernen nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ja. Und das ist natürlich mir sehr entgegengekommen.
Alter, das heißt, in der Moorie, in dem anderen Ohr rausser.
Relativ so, ja.
Jetzt, gibt es noch eine Episode, wo du dich daran erinnern kannst, wo du sagst, ja, hat was jetzt ist sie verjährt?
Nein, eigentlich nicht. Das ist das, aber mich fragt man dann immer, das, wenn ich von der Kindheit auf das meinen Beruf nahe komme und mich das immer interessiert hat, muss ich sagen, mein Vater ist ein begeisterter Flüger gewesen. Auch schon, wie er studiert hat, haben sie damals die Segelflieger in der Universität im Keller gebaut, hat er mir erzählt. Und wir sind viel am Flugplatz in Hohenems gewesen. Mhm. Aber das hat mich eigentlich nicht so beeindruckt, muss ich auch eigentlich sagen. Und dann sage ich, ja, eine tolle Jugend hier, unser Vater, wir sind 8 Kinder gewesen.
Okay.
Und der Vater hat dann nachher in Fußach drunter eine Hütte gebaut, weil wir mit 8 Kindern auf Urlaub gegangen. Und das sind also Episoden, wo wir gern zurückgehen, die 2 Monate, die wir in Fußach gewesen sind.
Ist das quasi Sommerresidenz gewesen?
Das ist die Sommer, ja, Residenz, das ist eine ganz normale Hütte gewesen, aber Residenz, bitte kein
Hause. Also wie das ist in Badischl, das geht ja, hast du das Fußach gehabt.
So quasi. Ja, so quasi, ja. Aber es war toll, wir haben ja alles gehört, der Vater ist ein begeisterter Motorbootfahrer gewesen, Motorradfahrer natürlich auch. Wir haben Wasserski gekommen, wir haben alles, wir haben getaucht, wir haben Paddleboard gekommen, wir haben wirklich, also wir haben also 2 Monate mehr unter Wasser als über Wasser, also die Ferien sind also
unvergleichlich. Aber dann ist es zu der Zeit ja wirtschaftlich auch gut gegangen, oder? Also
ja gut, 8 Kinder kosten Geld, oder? Geld, das ist klar. Der Vater hat sicher einen guten Job gehabt als Chirurg, oder? Aber die Mutter, ich weiß nicht, die Damen, das war da immer damals die verschiedenen Schlussverkäufe, Winterschlussverkauf, Sommerschluss, die angerufen, du Maria, da gibt es einen Sommerschlussverkauf und dann die Mutter wieder gerannt und wieder Hosen und Hemden und was ich was alles gekauft, das bin ich, man hätte es schon sperren müssen. Aber es ist ja nichts, jeder hat nichts gehabt, sagen wir so. Es hat jeder gleich viel nichts gehabt.
Und das kannst du dann gut teilen.
Ja, genau, richtig. Und dadurch ist jetzt nichts abgegangen. Ja. Oder?
Wenn es im Nachhinein das Haarguck ist für den Eltern, für den Mama, von Papa, was haben sie dir an Werten mitgekommen, wo die prägt in der Klinge?
Mein Vater ist sehr streng, muss ich sagen. Das ist auffällig da auch nicht. Also mir gegenüber sehr wichtig. Und meine Mutter war eine sehr liebevolle Mutter, eine tiefgläubige Frau. Und da glaube ich, dass wir im Zuge dieses Gesprächs dann auch erzählen, der glaube ich, hat mir viel geholfen von meiner Mutter. Mhm. Und die Mutter hat, das war immer das Schöne, die Mutter hat an mich geglaubt. Und wenn ich dir nicht gehört, meine geliebte Mutter, ich glaube, ich wäre irgendwo am Bahnhof geändert, also von meiner Veranlagung her. Aber meine Mutter hat immer wieder mir so quasi den Schuh hier rein gehört.
Und er hat gesagt, wohl, du machst es, du machst den Weg.
Und dann nur einen Sprung voraus, ich bin dann auf die Militärakademie gegangen und wie dann die Ausmusterung ist, und da sind wir alle in Reihen geglieder, meine geliebte Mutter von mir mit Tränen in den Augen. Einen Meter von mir und dann ich genau gewusst, jetzt denke ich, jetzt hat es der Bub doch noch geschafft.
Wenn das heißt, in einer Akademie. Ist dir da bewusst gewesen, dass du in einer Akademie auch lernen musst?
Ja, jein. Ich habe vieles auch sehr schnell gemerkt, aber auch wieder schnell vergessen. Also für die Prüfung hat es eigentlich immer gelangt. Also ich bin ein Minimallerner gewesen. Also ich genauso viel gelernt, wie ich brauche, dass ich durchkomme.
Minimaler Input, maximaler Output sozusagen.
So, kann man sagen, ja.
Das habe ich beim Jogger einmal so gemacht. Ich habe gesagt, du musst das Minimalste trainieren, dass aber das Maximalste
ist. Genau, richtig, genau.
Eine Weile lang funktioniert es.
Man muss dann wissen, wenn es ändert, oder?
Ja. Also dann hast du die Schule, hat es für dich schon dort ein Berufsbild gegeben, wo du gesagt hast, natürlich viele Jugendlichen sagen, oh, ich möchte Pilot werden, ich möchte irgendwie, oder Schiffskapitän oder Lokführer, weißt du, diese. War das für dich auch so, oder hast du
gleich ein bisschen gehabt? Nein, ich denke, es ist so, wir haben dann die Matura-Käppel gekriegt und dann, die sind je nach Farbe verschieden gewesen, was man studieren hat wollen. Und ich dann halt das, ich glaube, blaue ist damals die Medizin, weil beide Elternteile Mediziner gewesen sind. Ich hatte das blaue Käppel, aber ich eben ehrlich gesagt genau nicht gewusst, was ich mache.
Aber die Mediziner, so hat dich das interessiert?
Ja, jein. Ich kann es wirklich nicht sagen. Also ich bin einfach dahin gelebt, ich habe meine Matura gemacht und denkt irgendetwas wird. Ich hätte eigentlich gar nichts gedacht. Mhm. Und irgendwo sage ich, mit dem Schicksal für mich entschieden.
Oder? Das ist aber auch spannend. Oder? Da musst du nichts entscheiden, wenn du nichts denkst.
Ja.
Weil es gibt viele junge Menschen, die jetzt halt auch dran sind und so viele Möglichkeiten hin, um was zu tun, aber sie wissen nicht was, weil die zu viele Möglichkeiten
haben. Mir hat eigentlich immer alles fasziniert, das hat mich, aber es hat nie so richtig, dass ich denke, das möchte ich jetzt machen oder das jetzt. Das ist eigentlich erst später gekommen, dass ich verschiedene Sachen erlebt habe, wo ich denke, oh Gott, das war eigentlich auch ein Beruf für mich gewesen. Mhm. Aber vorher eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ja, wir haben eigentlich auch in einer Kinderwelt gelebt, eigentlich, muss man genau sagen. Wir sind Kinder gewesen, ohne Lego, ohne elektronische Spielsachen, ohne was ich wie das ganze Zeug heißt. Also wir haben selber nachdenken müssen beim Spielen, was wir spielen müssen. Wir haben selber diese Spielsachen selber gebaut, oder? Da hast du also nicht kaufen können, was wir dann erfunden haben. Und wir haben in dieser Fantasiewelt gelebt.
Also, auf gut Deutsch gesagt, einen Lego-Hubschrauber hast du nie zusammengebastelt?
Nein.
Im Nachhinein weiß ich nicht, wann gekauft hat. Gibt es einen Lama-Lego-Hubschrauber?
Lego nicht, aber es gibt Plastik-Hubschrauber dahin. Ja. Also die ganze Maschine, wo ich je geflogen bin, die haben dann schon als Modelle nachgebaut, einfach so Interesse halber.
Was war die Entscheidung zum Sagen, ich gehe in die Militärakademie?
Ja gut, das ist eine weitere Folge. Ich sage es bei Militär, ich dann eigentlich nicht gewusst, was ich mache. Ich bin eingerückt zum Bundeswehr, als jeder normale, oder? Bin dann als LKW-Fahrer nachher, weil ich damals als der LKW-Führerschein mit Anhänger schon gemacht habe, seinerzeit, oder? Und dann hin und her, und dann sagt mein Vater immer, blieb du beim Heer, wirst du Flüger, oder? Und
da denke ich, ist die Faszination
fliegen. Ja, aber der Vater ist ja begeistert, wie gesagt, wie schon erzählt, der hat sich die Segelmaschine selber gebaut, damals auf der Universität, und wir sind oft am Flugplatz fahren, wie gesagt, oder? Und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht, oder? Und dann bin ich halt dann zum Rapport, wie es geheißen gegangen, oder? Und dann ist mir sehr erstaunt gewesen in Vorarlberg damals, oder? Man hat schon gewusst, man hat eine Luftwaffe, aber wie und was und wo, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann immer verpflichtet und bin dann nachher im Zuge dieses Zeltweg auf zur Maturantenkompanie gegangen. Das hat dann später einjährig Freiwillige geheißen. Mir hat dann immer gesagt, einfältig Freiwillige, oder? Soll jetzt keine Beleidigung sein. Und dann, weil ich mir gesagt habe, Matura hier nicht, warum soll ich nicht, dann habe ich die Militärakademie gehabt, genau. Dann habe ich gesagt, jede Matura, warum soll ich nicht aufhören, bin ein besserer Post, ein besserer Dienstrang und verlieren mehr. Das war eigentlich die Entscheidung nachher. Also. Ja. Und bei der Fliegerei war dann diese Dings, wir haben dann auf der Fläche noch geschult seinerzeit, wir haben also ein ganzes Jahr Flächenschulung gemacht, das ist auch eine spannende Sache.
Was ist Flächenschulung?
Fläche, also mit Propellerflugzeugen.
Also
mit Schulmaschinen.
Also
mit
Flächennetze, verstanden.
Also Flächenflugzeuge, ja, genau, ja. Und das ist so ein spannendes. Ja. Es ist so, wir sind, wie soll ich das definieren? Als Jugendlicher führst du halt Sachen auf, wo du eigentlich nicht nachdenkst, was könnte jetzt, ohne die Konsequenzen zu bedenken, so würde man sagen. Ja. Ich weiß nicht, wir sind dann nachher, wir haben sogenannte Überlandflüge machen müssen, also jeder mit der Maschine eine Uhr. Und dann haben wir uns dann irgendwo getroffen, wenn zwei, drei unterwegs sind, dann haben wir uns irgendwo getroffen in einem Gebiet. Und dann sind wir auf der Quatschfrequenz, das war die 1, 2, 3, 4, 5, sind wir, die hat gut abgelosert, oder? Und dann haben wir nachher Luftkrieg gespielt. Also sind wir hintereinander her, also wie die Böe, also ohne zu überlegen, was passieren könnte. Oder?
Das ist ja ganz, ganz spannend. So, und dann hast du diese Ausbildung gehabt und dann bist du Pilot gewesen. Aber du musst ja besonders gesund sein, besonders gut sein, oder ist das früher noch nicht so hoch? Rangig singen oder so
hart. Ich muss es wieder lachen. Irgendjemand von der Flugärzte hat mal zu mir gesagt, Hans hat gesagt, mich wundert, dass du mit dem krummen Rücken und was ich weiß, halb flugtauglich geworden bist. Aber ich bin flugtauglich geworden, das hat passt, oder?
Ja.
Und das Flüge ist mir klar, das hat sich herausgestellt, dass ich dann doch fliegen kann. Dass ich doch etwas kann, sagen wir so, oder? Und das hat das. Und ehrlich gesagt, ja, und dann war dann nachher, so haben wir also die Flächenschulung gemacht, die sogenannte, oder? Und dann ist die Entscheidung gekommen, wer geht jetzt der Hubschrauber und wer geht, was ich auf der Fläche weiter, entweder Transportmaschine oder Düsenjäger und so weiter. Oder? Und dann haben wir ein entscheidendes Erlebnis, hier mal bei einem Manöver, da haben wir gewartet. Und dann hat sich aber quasi ein Hubschrauber gut, die Generäle abzuholen, oder? Und der Hubschrauber ist dann gekommen und der Pilot ist ausgestiegen, ist aber mit 7 Hubschrauber hinter dem Haar gelandet, oder? Jetzt sind die ganzen Generäle drüber krabbeln müssen bei dem Haar. Mhm. Da war natürlich lauter ältere Männle mit gehöriger Büchs damals noch, oder? Und das war sein Anblick. Und der Offizier, ein Unteroffizier ist das gewesen, der ist schon so lässig, hat er salutiert und nicht genau gewusst, das wäre. Genau das wäre, oder? Und so ist das gekommen. Ja. Dann habe ich die Hubschrauber eingemeldet nachher.
Ja, ganz spannend. So, und dann war das aber für dich nicht, wie ist das denn passiert, dass der Wucher dich abgeluchst hat oder dass du gesagt hast, ich blieb im Bundesheer?
Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Ich bin also, wir haben damals eine sogenannte neunjährige Verpflichtung eingegangen müssen. Mhm. Weil die Ausbildung kostet natürlich einen Haufen Geld, oder? Mhm. Und für mich ist eigentlich die Karriere in der Armee eigentlich klar gewesen. Also ich wäre da bis zum Lebensende oder halt bis zur Pensionierung bei der Armee geblieben, oder? Mhm. Hier dann aber zwischendurch mal den Berufsflotte-Ski gemacht, einfach so aus Interesse, damit das Hirn wieder ein bisschen beschäftigt wird. Oder? Ja, das ist ja so gesehen, oder? Und ich komme eines Tages vom Flüger zurück, das ist 1900, warte mal, da bin ich USA, das Jahr, glaube ich, alt gewesen. Komme zurück, seit ins Casino, seit der Ordnanze, Oberleutnant bin ich damals gewesen, die soll die Rundennummer anlöten, oder? Die Leute haben, das ist aus der Woche gewesen, oder? Und fragt mich, ob ich Interesse hätte, bei ihm, er hat dann als Hubschrauberpilot anzufangen. Ja, und dann sage ich zu ihm.
Hätte er dort schon den Hubschrauber gehabt?
Jetzt warten wir gleich. Und dann sage ich, interessiert dich das mehr, oder? Mhm. Weil ich denke, doch 32, wie gesagt, ich bin 32 gewesen und so die Zukunftsaussichten nicht besonders rosig, so als Karriereleiter. Und dann sage ich, ja, ich komme aber nur mit einer Lama. Also ich fliege keine andere Maschine als die Lama. Weil das ist damals die Lama das absolut Beste gewesen, was in dieser Transportklasse zu haben war. Seit der Woche an zu mir, habe ich schon gekauft. Wie bitte? Wie bitte? Und dann haben wir ein Treffen ausgemacht und wir haben einen Schützpunkt in Tirol in Schwarz. Und die hat dann viel Dienst gemacht in Schwarz raus. Und dann haben wir dort den Wucher Hans mit dem Prokurischl damals getroffen. Und dann haben wir geredet und gesagt, er hat eine Hütte irgendeine Hütte, Silvetta hat ebenfalls eine Hütte, die durch die Lawine zerstört worden ist, hat er wieder aufgebaut mit dem Hubschrauber aus Tirol. Mhm. Und der Hans, muss man auch sagen, ist immer sehr innovativ gewesen. Er war schon der Erste gewesen im Land, der Transportbetonunternehmen gehabt hat, wo die anderen dann mit der Mischmaschine auf die Baustelle gefahren sind, die ganzen Baumeister, oder?
Okay.
So, da habe ich schon gekauft. Sag ich, ja, aber. Und die Maschine, man darf nicht vergessen, das ist 74, 1974, ich sage immer 1900, nicht, dass man sagt, 1974. Und die hat damals 5 Millionen Schilling gekostet. Und das ist für ein mittelständisches Bauunternehmen eine gewaltige Summe gewesen, die man finanziert. Und vor allem keine Ahnung, wie und was und wo. Oder? Also dort muss ich schon sagen, ja, und dann soll ich das angefangen.
Ist das denn der erste Hubschrauber?
Das ist der erste Hubschrauber gewesen, ja. Ja gut, das Innenministerium hat natürlich auch Hubschrauber da gehabt, aber der erste Transporthubschrauber ist das. Ist der Wuhr. Dann im Mai habe ich die Maschine geholt aus Marseille. Und im Dezember habe ich schon 300 Flugstunden da mal gehabt. Also es hat funktioniert. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt haben wir ja alles geflogen, jetzt sind wir dann pleite. Ja, viel später in die zweite Maschine gekauft. Also so viel Arbeit gehen. Also, ja. Und so ist das dann weitergegangen.
Jetzt muss ich noch in die Steiermark deine Ausbildung. Du hast die Ausbildung gemacht als Pilot. Wie ist da so das Nachtleben in der Steiermark gelaufen mit Liebe, Glamour und irgendwas? Hat das da Zeit gehabt? Wie kann man sich so ein Pilotenausbildungsleben vorstellen, Hans? Zum Lachen noch kann ich sagen, dass ein bis zwei Nächte sind sie ausgegangen.
Ja. Ja, das ist schwierig, das sagen wir das so.
Ich habe das Leben genossen. Du meintest es nicht missen.
Nein, also wie gesagt, ich sage generell die ganze Militärfliegerei, das ist natürlich die 12 Jahre, wo ich bei der Armee bin, das ist natürlich fliegerisches Leben pur gewesen. Oder ich bin dann auch Fluglehrer gewesen natürlich auch. Also wir sind im Sommer zum Beispiel immer wieder also die sogenannten Hochgebirgslandekurse gemacht mit den Flugschülern auch. Da sind wir halt im Großvenedig, am Großglockner, dort überall auch mal Trolle. Es ist ja, wenn man beim normalen Flugbetrieb, also ich bin in Hörsching stationiert gewesen nachher, oder? Also war Wiener Neustadt von der Militärakademie dann ausgemustert nach Hörsching. Und wenn man dort ist, da hat kein Mensch gesehen, wenn ein Hubschrauber gelandet ist, ja, Umwelt, bla bla bla, oder Lärm oder was ich, oder jede Glütze in Kohlen, der Gaudi.
Ja. Also kann man das selber so vorstellen, wie wenn man den Film Top Gun anguckt, weißt du nicht? Also, du bist die Heroes auch bei den Frauen, weißt du, wenn du als Pilot kommst, kann man das schon vorstellen. Das,
ja. Ich lache jetzt. Das ist eine Randding zum Beispiel während der Kirche. Im Sommer ist immer so, wenn irgendwo in Oberösterreich irgendein Dörfle oder ein kleines Städtle irgendein Jubiläum kiert, Feuerwehr, 200 Jahre oder was auch Kuckuck was, oder? Mhm. Dann haben sie einen Hubschrauber anfordert können für Demonstrationsflüge, oder? Und da muss ich auch sagen, ich bin zuerst mit der 204, das ist die große Maschine damals, die größte, wo wir hier mit der Armee geflogen, und das sind mit zwei Piloten ist man da unterwegs gewesen. Und das ist relativ langweilig gewesen, oder? Weil die haben dann beim Landeanflug, mir dann immer gesagt, da musst du noch einen Brand mitnehmen, weil bis da gelandet bist, bist du schon verhungert, oder? Und in der Nebenhanger ist ja alle wie drei Staffel gewesen, mit dem Ruschke Heinze damals, oder? Und wenn die daher quasi einen Rumsatz gemacht, krach, sind die am Boden gehockt und wieder fort. Also, und dann ist schon so gewesen, der Ruschke Heinz damals, mein Staffelkommandant, ja, er ist schon vergiftet, der Flüger gewesen, oder? Und was wir mit der alle drei aufgeführt haben, das ist im Prinzip alles unter Rot gewesen im Handbuch. Ja. Aber es ist bei der Maschine so, wenn du die Limits E-Halter kaufst, oder? Mhm. Da gibt's nur als Randgeschichte zum Beispiel, die B707 damals rausgekauft. Und das ist ja tatsächlich auch der Testpilot damals, der Chef-Testpilot, ein Looping geflogen mit der Maschine und wurde sofort entlassen. Aber wie das publik geworden ist mit dem Looping, ist der Verkauf auch klar gewachsen. Dort hätte sie gerne so viel produzieren können, wie sie braucht. Oder? Und das ist bei jedem Mal Flugzeug, wenn du die Limits, also die verschiedenen Belastungen E-Halter kaufst, ist es völlig wurscht, wie der Maschine ist das wurscht. Oder? Ja, also gut, Looping haben wir kaum fliegen können, weil da ist es zu langsam gewesen.
Jetzt hast du mir noch von dieser Fliegerei erzählt. Jetzt für mich wäre es auch ganz spannend zu wissen, was für Eigenschaften berufst du? Was hast du für Eigenschaften, was dich als Pilot oder als der Pilot, wie du es gesehen wirst, auszeichnet hat? Was muss man da sehen?
Vor allem, man darf kein Held sein. Und das ist, ich sage immer, du brauchst mehr Mut zum Nachsagen in der Fliegerei. Oder halt, ich sage jetzt mal in der Fliegerei, es gibt andere, wenn man so will, gefährliche Berufe auch. Fürs Nasensäger musst du mehr Mut aufbringen als fürs Ja-Säger. Mhm. Und Helden, das sage ich immer wieder, Helden haben in der Fliegerei, also die Fliegerei, nichts verloren. Es ist ja so, du eignest ein gewisses Können an, da wird die Erfahrung, du kannst also den Sachen machen, die andere vielleicht nicht machen, will sie aber nicht die Erfahrung haben. Mhm. Aber ich sage immer, ohne einen Schutzengel hast du keine Chance. Mhm. Ja. Und es ist ja so, dass bei der, ich dann habe danach mit der Rettungsfliegerei angefangen, am Nadelwerk. Und dort ist schon so, dass ich gesagt habe, das Einzige, wo etwas über meine Grenze rausgegangen ist, ist, wenn es um Kinder geht. Also wenn Kinder in Gefahr sind und Kinder, dann mache ich wäre Sachen machen, die ich vielleicht zu Hause nicht machen würde.
Du gehst ein klingt über das, was du solltest.
Richtig, genau.
Ja, das sind wir wieder mit dem roten Punkt, richtig, oder mit der roten Linie. Hast du das gemacht?
Ja, sicher. Und wie gesagt, und da kommt wieder der Schutzengel. Gut, ich hatte sicher mit zigtausend Flugstunden große Erfahrung hier und Geländekenntnisse. Aber wie gesagt, nochmal, ich sage immer wieder bewusst meinen Schutzengel. Und ich kann mich erinnern, da ist schon mal am Adelberg ist das gesehen. Da ist ein Erwachsener mit zwei Kindern halt im freien Gelände gefahren. Dann sind sie nochmal weitergekommen. Dann ist die eher abgefahren. Also die Kinder gesehen, ein Bub und ein Mädchen ist das gesehen, kann ich mich erinnern. Sie sollen da warten, er holt Hilfe, oder? Jetzt sind die, dann hat man mich verständigt, dann bin ich los und dann, das ist aber dann schon eine Stunde oder was her, jetzt sind die Kinder angefangen zum Wittergau, oder? Bis man und jetzt ist da die Wettersituation auch wirklich, auf Deutsch gesagt, beschissen gesehen, oder? Und dann hat zu meinem Flughelfer der Sanitäter gesagt, du, René, und gesagt, ich flüge, weil das sind Kinder, du kannst entscheiden, ich zwinge dich nicht dazu, Hans Hetter, wenn du fliegst, gehe ich mit, oder? Und dann sind wir halt dann irgendwie aufgekommen und dann die Kinder nur mal der Mal gesehen, bis wir die Spuren gefunden haben von den Kindern, dann die Spuren nachgeflogen, bis wir die Kinder dann erwischt haben, oder? Die sind schon halb erfroren gewesen, also. Und dann habe ich gesagt, ja, wie gesagt, das ist eigentlich das Einzige, wo ich über den Schatten drüber springe.
Aber das heißt, du hast dort Leben gerettet?
Ja, sicher, ja, in dem Fall sicher, ja.
Aus dieser Erfahrung, aus dieser Rettung, das ist ja gerne ausprägt gewesen, oder? Das ganze Rettungshubschrauber und Platz und Seilen und Notarzt am Seil, oder ist das damals auch schon so gewesen?
Nein, das ist ja so gewesen. Wir haben also wir haben angefangen mit dem Heliskiing am Adelberg damals und mit dem Lawinensprengen. Und dort ist auch so gewesen, dass damals ein Österreicher, der in Kanada Millionär geworden ist, der hat ein Heliskiing dürfen machen am Adelberg. Und wir als Feuerwehrunternehmer nicht, weil die Jäger sind dagegen, gewesen. Und damals ist noch der Landesjägermeister damals, Der Gegner,
es gibt, ist das der Michi Mannhag?
Nein, der Bertsch von Bludenz, der Bertsch. Mhm. Und dann habe ich jahrelang zugeschaut. Und dann haben wir einen Termin gewählt und gesagt, so ein Konsul ist er gewesen, niederländischer Konsul, genau. Sag ich, Folgendes, wenn Ihre Wildfütterung, wenn wir mit der Heliskia kommen und wir fliegen über die Wildfütterung, dann sind der Einserhirsch auch ein böser Hubschrauber und huft zum Nachbarn ins Revier an, der wartet eh schon drauf und erlegt den Hirsch, obwohl Sie den 5 Jahre gepflegt und gehegt haben. Mhm. Wenn ich aber mit Heu komme für eine Futterstelle, weil das Heu ausgegangen ist, dann schaut der Einserhirsch auf und sagt, ah, jetzt kommt ein guter Hubschrauber, jetzt bleibe ich stehen. Mhm. Aha, hat er mir angeschaut, der Herr Konsul, oder? Sag ich, genau so ist das. Wenn es euch passt, können wir fliegen Tag und Nacht. Mhm. Aber ja, so sind wir vor mir die Gefahr. Also fehlt mir die Logik. Und dann ist dann haben wir den Heliski machen können. Nein, ja. Und dann ist er noch so gesehen, dass ich gesagt habe, nachdem ich von der Alle 3, von der Militär- oder von der Rettungsflügerei gekommen bin, oder? Ja, wir machen das mit der Lama auch. Mhm. Wir haben mit der Alle 2, ich bin ja die Alle 2 bei der Armee schon geflogen. Und das ist genau das gleiche Hüsle, also wie die Alloy 3. Da hat die Alloy 3 wieder stärkere Komponente da, oder? Und dort haben wir schon tragen die Energie, oder? Mhm, mhm. Und so hat das angefangen, oder? Ohne Arzt, ohne alles natürlich.
Mhm. Also das heißt, ihr seid Flager, ihr habt das Opfer schlussendlich an Bord genommen und
abgeflogen. Wobei, was soll man sagen, man sagt dann die Bergrettung Lech, genau, mit dem ich tieren, obwohl die gesamte Bergrettung eigentlich dagegen gewesen ist, aber die Lech haben mitgemacht und haben dann nachher in weiterer Folge nachher Helfer gestellt.
Mhm. Wenn Herr Stoh im Cockpit einmal so wirklich Angst hat, und was hat dir in dem Moment geholfen?
Angst? Da komme ich wieder auf Folge darauf. Angst im Prinzip bin ich eigentlich nie gekehrt. Das ist.
Oder wie definierst du das, wenn es nicht Angst ist? Oder?
Nein, ich komme zur Angst. Mhm. Angst ist ganz was anderes. Es gibt zum Beispiel eine kleine Begebenheit. Da haben wir dann am Arlberg da, die Passstraße ist zugesehen, oder? Mhm. Und dann haben wir Ausflüge gemacht mit der Maschine auf Klöstelle arbeiten. Und dann ist halt der Nebel gewesen und was ich was alles. Und jedenfalls haben wir gewartet, bis ich dachte, oh, es könnte das gehen. Dann sind zwei Kerle reingeguckt, bin ich losgeflogen und komme zum Pass rauf, zum Flexen rauf. Und sehe, nein, es geht doch nicht. Und drehe nach rechts weg und bin im Nebel, zweimal im Nebel drin gewesen, komplett alles zu gewesen. Es ist so gewesen, die haben natürlich Angst, jetzt durch die Atemluft hat sich die Scheibe beschlagen, jetzt sind ich rechts nicht rausgezogen, auch nicht daran gedacht, oder? Bin ich mir aber so, ich dachte, was machst du jetzt, oder? Aufgehen nützt nichts, weil du weißt nicht, wie weit das aufgeht. Dann komme ich aber auch nicht runter, wenn der andere geschlossen ist, oder? Ich denke, so jetzt einfach Fahrt null und warte, bis es tätscht. Aber da gibt es eigentlich keine Anspannung, also keine Angst. Und dann, die Maschine driftet natürlich auch einmal. Das ist Gott sei Dank dort relativ felsiges Gelände gewesen, oder? Und jetzt mal sind rechts unter mir die Straße und die erste Schneestange und die zweite Schneestange, oder? Und dann bin ich schon wieder draußen gewesen. Dann bin ich natürlich ausgeschickt, dann sind wir natürlich 5 Minuten die Knüse natürlich auf Hochtouren gerannt, dass es richtig klappt hat. Da musste, und eine andere Gegebenheit ist zum Beispiel, wir haben gesehen, am Hochjoch, am Senegrad, haben wir betoniert, eine Lawinenverbauung. Und dann ist immer der Nebel von unten auf, also 2 Köbel, Betonköbel, 3 Betonköbel, dann wieder fertig sind, oder? Mhm. Dann haben wir wie ein Dings alles vorgesetzt, haben wir gesagt, Vollgas, weil die nächste Kundschaft schon gewartet hat, oder? In Ruhe, relativ langes Seil, glaube ich, 20 Meter oder was ich weiß. Mhm. Und dann fuhr man schießt über den Senegrad einmal und ich klatsch im Nebel drin gesehen. Mhm. Und hier links von mir bloß noch das Material, den Lift gesehen und so ist keiner mehr, oder? Mhm. Ja, jetzt sind halt den Kübel dort abgestellt in der Schalung, oder? Und bin dem Lift entlang rückwärts arbeiten, oder? Und dort ist natürlich auch so gewesen, dass nach einer Minute ungefähr die Knie so gewackelt, oder? Denn, also, das ist die Anspannung, oder? Dass ich kurz schwer bin, dass ich wieder alles in den Griff kriege und raus, und dann bin ich wieder raus gewesen, oder? Ja, aber Angst in dem Prinzip, das ist schon später mal
gekommen. Ist auch ein schlechter Ratgeber, das denke ich. Oder? Gerade beim, als Pilot, oder? Wenn du in der Luft bist, wenn da irgendwer zuerst das Korpus abwärts, oder?
Ja, sicher.
Wenn du den Blick von oben ja vielfach gesehen hast, oder wie du alle deine Flugstunden natürlich die Welt von einmal gesehen hast, was hat dir das beibracht? Hat dir das fürs Leben noch was gebracht, wenn du das von oben siehst? Oder was hast du aus dem für Schlüsse ziehen können?
Ich muss jetzt, privates Leben? Ja, beim Militär sind wir geflogen. Und beim Woher bin ich geschafft. Und das ist Arbeiten, ist kein Fliegen mehr in dem Sinn. Es hat schon Momente hier, was ich wenn ich zum Beispiel mal am Abend, zweimal ist mir das passiert, am Abend das Kloster da zurück bin, untergehende Sonne, und dort ist ein Quergrat, beim Klangtobel, ein Quergrat, und da steht ein Kapitaler Steinbruch komplett im Profil in der Untergehe. Also sowas von kitschig. Ich natürlich kein Fotoapparat, nichts dabei. Das sind natürlich Momente.
Aber das Bild hast du im Kopf,
oder? Das ist im Kopf, oder? Was anders ist zum Beispiel Elmar Oberhauser, der Elmar Hofer vom ORF, der mit dem auch viel Sachen gemacht, und er hat auch einige Filme gemacht. Und da habe ich damals einmal da eine Waffenübung gemacht beim Militär, also ich bin geflogen beim Militär. Und da sind sie mal hier gekommen, am Arlberg Uffe. Und dann sind wir im Nachtflug von Lech in die Kaserne nach Bregenzabel geflogen. Und dann sage ich zum Elmar, weißt du was, jetzt kommen wir ganz auf 3000 Meter rauf und fliegen nochmal Richtung Ischgl. Und da ist eine neue Nacht gewesen, komplett dunkel. Und es stellt mir jetzt gerade wieder Horror auf, wenn ich daran denke, oder? Und dann dimmst du die ganzen Geräte, Lichter, wo man also unbedingt braucht, dimmt man aber auf die niederste Stufe, dass du gerade noch siehst, die wichtigsten Instrumente überwachen kannst, oder? Und dann bist du auf einmal ein Teil von der Nacht. Und das, du hörst nichts mehr, das ist nur so ein Rauschen, so ein Dings. Und da musst du wirklich mit seinen Richtern in den Rietal geflogen, und dann also siehst du natürlich unter die ganzen Autos fahren und alles, oder? Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist fertig mit meinem Narbe, es nützt nichts mehr. Oder? Da musst du wirklich losreißen. Das sind also faszinierende Augenblicke.
Dankeschön, Mette Säger, bei meinen Kooperationspartnern der Wälderversicherung aus Andelsbuch und dem Wellnesshotel Dorkeles Wald und Fluh, das Wellnessparadies in Walderschwang. Was mich fasziniert, ist, ich habe gelernt, ich glaube 2003 oder 2004 bist du in Pension gekommen.
Ja.
Das sind jetzt 22, 23 Jahre. Und du erzählst mir das jetzt, als ob das gestern gesehen ist, vorgestern.
Ja, das ist ja, wie eindrucksvoll das gesehen ist. Oder?
Eben, das ist unglaublich, was diese Geschichte, also auch dein Beruf, du sagst ja, du bist ja beruflich geflogen, und hast auch geschafft.
Das ist ein Art geschafft, einfach geschafft.
Ja, halt geschafft, das ist auch Hochkonzentrationsgeschichte gesehen. Das ist das Unglaubliche. Jetzt sind wir aber 23 Jahre nach deiner Fliegerei. Wo ist jetzt dein Herzblut? Jetzt steckt ja bleiben, was sind deine Leidenschaften? Weißt du, wo außerhalb von dem, ich sage jetzt vom Steuerknüppel von den Galama herrscht?
Ja, da muss ich wieder aussagen, ich lebe im Jetzt. Ich lebe im Jetzt. Das, was gesehen ist, ist gesehen. Also du hast jetzt das mir rausgelockt sozusagen.
Ja, und das ist genau diese Faszination, ja, weißt du, dieses
Aber es sind Teile meines Lebens, aber es ist jetzt nur mal so, ja, es stellt mir Tor auf, ich habe das vorher gesagt, aber es ist vorbei. Ich lebe jetzt im Jetzt und im Heute. Ich kann das nicht mehr zurückkommen. Ja, weißt du noch, wie das damals, sicher, wenn ich die alte Kameraden in Dortmund, weißt du noch, wie das gesehen ist, und so sage ich, bitte. Oder ich bin dann teilweise auch bei Seniorenreisen als Reiseleiter gesehen, sage ich, bitte hören mit deiner Krankheitswettbewerb auf. Bitte die, was jetzt zulassen sollen, jetzt nicht beleidigt sind, aber es ist wirklich so. Ich sage, wenn man heute einen alten Mensch fragt, wie geht's, bitte fragen einfach nicht, weil unter einer halben Stunde kommst du nicht fort mit dir. Erzähl
der Leute immer weg, das. Lass die Frage weg, wie geht's da?
Ja, aber genau. Oh, gut, ihr dann Hunger und Durst, das sind Sachen, aber diese ganzen Leiden, ich auch leiden, aber mir ist das wurscht. Ich habe vorher dann die auch gesagt, Dieter, für mich zum Beispiel ausschlaggebend der Valentin, wo er gesagt hat, wie eine Frau zum Valentin gesagt hat, der Valentin aus Bayern, ich glaube, die meisten kennen ihn, wie die gesagt hat, Herr Valentin, ich verstehe sie nicht, da draußen regnet es und sie lachen, sagt er, schauen Sie, wenn ich weine, es regnet trotzdem. Und so lebe ich. Und mir ist lebe ich wie Husecke, ich bin immer neugierig, was hinter dem nächsten Eck ist, und das letzte Eck macht eher ein anderer.
Deine Leidenschaft?
Meine Leidenschaft ist, ja, meine Familie ist meine Leidenschaft, und dann, ja, Leidenschaft, ich mache alles gern. Ich bin am Radfahrer, ich bin jetzt momentan Skifahrer nicht, aber ich hoffe den nächsten Winter, dass ich wieder zum Skifahren komme. Ich arbeite für Zeitungen, arbeite, bin unterwegs. Wichtig auch, genau, an meine Jahrgänger und Jahrgängerinnen, das Hirn muss bewegt werden, solange man lebt, weil wenn man das Hirn nicht bewegt, verblödet man, ganz einfach.
Punkt.
Genauso ist es. Also, und ich schreibe jetzt halt einfach Artikel für Zeitung. Ob sie gut sind oder schlecht sind, weiß ich nicht. Jedenfalls, wenn sie teilweise
tun. Also, du bist seit Jahrzehnten, das ist auch schon, klingt gut so klar, wirklich der Gemeindereporter unterwegs. Bist natürlich immer unter Menschen, und das magst du.
Unter jungen Menschen.
Unter jungen Menschen, weil das hebt dich auch noch jung, oder?
Ja, sicher. Ja, vor allem ist gut dazu natürlich, dass ich auch helfen kann. Ich bin kein Kritiker. Mir rücken sie an, sich Hans Günther da schieben, wir möchten das machen. Und das freut mich, wenn man sagt, ja. Oder wenn ich. Genau, so ist es. Genau, es ist wichtig, dass man die braucht. Eine kleine Geschichte macht zum Beispiel, wenn man bei unserem Wintersportverein Platzsprecher seit Jahren oder Jahrzehnten schon. Und dann ist schon mal vor 2, 3 Jahren ein Renner gesehen. Und Dann sage ich, ja, wer hat das Platschwerk gemacht? Ja, der und der. Und dann habe ich da oben angelütet und sage, du, los, also wenn er mich nur mehr wendet, dann sagen sie einfach, ich habe mir nicht einmal Dank schon sage, aber ich täte das schon. Ja, was schauen Sie mir ein Denk wegen dem Alter und bla bla bla, oder? Ich sage, ich hätte mal einfach gefragt. Ja, wird das schon einmal? Ja, sage ich, sicher, wenn es euch passt, ja, uns passt das, oder? Aber im ersten Moment denke ich mir, und das ist mir reingegangen bis in der Schiene, man braucht die Nummer. Und das ist, das hat mich wirklich erschüttert. Und
hast du das Gefühl, hätte mal, wo du sagst, okay, es ist jetzt Zeit zum Erzloslau?
Nein.
Wo du sagst, jetzt ist es Zeit, jetzt dürfen es Junge übernehmen. Jetzt.
Ach so.
Hat loslassen, so einfach das, was du bist, deine Funktion. Klassisch die Dinge, Moderationsgeschichte, die du gemacht hast. Weil man denkt, ja gut, der wird jetzt älter und älter. Ich habe da einen anderen Ansatz. Ich mache es so, ich mache auch so Moderationsgeschichte. Nur ich bin jetzt schon am Überlegen und bin jetzt natürlich mitteljugendlich, natürlich auch Jungen die Möglichkeit zu geben, zum auch die Erfahrungen zu machen, zum wirklich mit Jungen nachschieben. Dass die Möglichkeit, und dann müssen wir aber auch, dann müssen wir ihnen aber auch die Bühne mal hinterlassen. Das ist ein bisschen mein Ansatz. Immer so loslassen
wollen. Da gebe ich dir sicher recht, aber auf der anderen Seite hast du auch recht für deine Bühne. Ja, egal, dann musst du halt eine neue Bühne suchen, oder?
Dann
musst du nur der Homehocker und da vor mir reinläufern, das kann ich nicht. Nein, das widerspricht mir einfach. Ich kann nicht. Ja, und wenn sie meine Artikel nehmen, solange sie es lernen, wird irgendwann werden sie mal sagen, du Hans, das geht nicht mehr. Ja gut, dann muss ich es akzeptieren. Nicht?
Du, dann machst die KI, Hansi. Da haben sie die KI machst du. Hast du schon mal ausprobiert?
Ja, ja.
Das, meine, was, was sagst du jetzt?
Also das mit der KI.
Liebe KI, schreib mir einen Artikel, so wie es der Hans schreibt. Ist schon mal der rausgekommen, hast du mal probiert?
Wir haben bei der größten Vorarlberger Tageszeitung, ich sage jetzt den Namen nicht.
Ja, bei dem V und dem N da. Ja,
genau. Da hört es ja. Da gibt es so, also gewisse Vorgaben, wie man das Ganze, wie man die Artikel setzen muss, also dass sie in die Redaktion kommen, oder?
Ja.
Und da gibt es auch die Möglichkeit, die KI einzusetzen, oder? Ich habe das ab und zu mal gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, nein, entweder schreibe ich selbst. Also ich bin so von mir überzeugt, dass ich gut schreibe, dass ich das nicht brauche. Sagen wir so.
Okay.
Und ich finde, irgendwo ist schon mal Ende. Ich finde so genau, wir haben jetzt gerade, wir haben ja beide miteinander elektrisches Auto sozusagen, oder? Und ich denke, was ich denen höre, als denen ist, was die alles für dich schon erledigen, dann sage ich, also das ist kein Autofahrer mehr.
Das Auto fährt mit dir.
Ja, und du musst noch mal aufpassen. Und darauf einmal kurz das ein großes Erstaunen, wenn du stetscht. Ja, hoi, wieso hat das das Auto nicht gesehen?
Das hätte es sein sollen,
oder? Ja,
das
genau. Ja, ja.
Abschluss noch, bevor wir einen Kaffee trinken, eine kleine Pause machen. Munch, das kommt mit dem Hubschrauber auch, dass der Hubschrauber mit dir fliegt, nicht du mit dem Hubschrauber?
Ja, sie sind ja schon dran, dass die autonomen Hubschrauber die Paketzustellung werden, mit den autonomen Taxis da.
Ja, ist aber wenn ich ganz ehrlich bin, das heißt nicht Hubschrauber, das heißt Drohne.
Ja, gut, das ist ein Hubschrauber.
Ja.
Es gibt also Flächendrohnen und Hubschrauberdrohnen. Oder?
Ja, ja.
Nein, die Arbeit, die mir machen kann, also das kann auch keine machen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist also sicher noch von Menschen abhängig.
Ja,
ohne den Piloten geht das nicht.
Und weißt du, was das Beste ist? KI kann auch keinen Kaffee trinken.
Das ist richtig.
Das tun wir jetzt und dann machen wir gleich weiter wieder. Super. Schon mal überlegt, eine kurze Auszeit zu nehmen, einfach mal 2-3 Tage abhauen und gerne weit fahren. Dann hätte ich eine gute Adresse. Und zwar zu Balderschwang. Gleich nach der Grenze, wenn der Verhältnis auf Balderschwang fährt, auf der linken Seite. Torkeles, Wald und Flur. Die Familie Torkele ist schon seit Jahrzehnten bemüht, die Gäste so richtig zu verwenden und sie wohlfühlen zum Lau. Ob das 2-3 Tage sind oder was Uinat sind oder auch nur ein Testbar. Alles ist möglich. Und wenn ihr Glück habt, dann treffen sie sich gerne mich. Nämlich ich bin 3 Mal in der Woche dort drinnen als Aufgussmeister. Wir sehen uns im Torkeles. Hans, es ist auch in der Pause wieder total spannend gewesen mit dir zum Witter, zum Reden. Wir kommen da zu dem Thema Angst noch einmal dazu, wo du das so gerade erzählt hast. Jetzt aber hast du Angst vom Heiraten.
Ja, eigentlich ist Heiraten bei mir eigentlich nicht vorgesehen gewesen. Ich habe meine Frau kennengelernt, meine geliebte Maria.
Ja, aber das darf mich jetzt
nicht. Meine geliebte Maria.
In der Steiermark, in dem
Bundesland. Nein, das ist schon vor allem. Sie ist ja 20 Jahre jünger als wir, die ist damals. Eigentlich ist meine geliebte Mutter schon gewesen. Ja, die Maria ist damals 16, ich bin 32 gewesen. Ja, ich glaube, ja. Oder 33. Und dann haben sie bei mir in der Familie eingeführt, die Maria. Meine Mutter heißt auch Maria, hat auch Maria geheißen. Und dann auch, seit wir dann zum Tag zu später bei der Mutter gesehen haben, sagt sie, ja, die Maria gefällt mir, bleibt sie uns, oder? Und dann sagt die Mutter, du regst schau über meine jungen Freundinnen auf, oder? Ja, wie alt ist die Maria? Sage ich, ja, 16. Sagt sie, bei der Maria ist mir das egal.
Ja. Echt, was?
Und das ist offensichtlich bei meiner Mutter Liebe auf den ersten Blick gewesen, oder? Mhm, und so ist eigentlich klar, bei mir natürlich auch. Und dann ist natürlich klar, dass...
Dann sind die zusammengeblieben. Also bist
ja,
du
schon.
Quasi,
ja, Gott, sie ist jetzt Gymnasium gegangen und dann hat sich auf einmal der Matthias angekündigt, also ist unser Erstgeborener, oder? Mhm. Und da bin ich 37 gewesen und da hat gesagt, so jetzt heiraten wir. Ja, und so eigentlich, Heirat ist bei mir nie vorgesehen.
Hast du einen klassischen Heiratsantrag gemacht?
Ihr seht jetzt heiraten, wenn ich nicht seht.
Und was hat sie gesehen?
Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so richtig erinnern. Ich habe gesagt, seine Eltern. Dann hat sie gesagt, das kannst schon du, die meine Eltern sägen. Dann bin ich halt um die Hand anhalten gegangen. Auch, oder?
Okay.
Aber ich gesagt, dann heiraten wir. Und das hat immer passen. Dann ist die Martina noch gekommen, ihre Tochter. Und jetzt haben wir vier Enkel. Also, es ist
wunderbar. Also, er hat zwei Kinder.
Ja, ja.
Martina und Matthias. Sind die auch, jetzt hätte ich fast gesagt, luftfahrtverseucht?
Nein.
Ist das noch in die andere Richtung gegangen?
Der Matthias hat dann schon mal Flüger wäre, dann gesagt, nein, weil der Hubschrauber, immer während meines Berufslebens sind immer viele Leute, oder ja, eigentlich viel, jeden Monat ist mindestens ein Elternpaar gekommen mit dem Sohn, der unbedingt Hubschrauberpilot wäre, oder? Mhm. Und ich dann eigentlich immer das in schwärzerischen Farben geschildert, den Dings. Und immer denkt, wenn sich einer von dem abhalten lässt, dann wird das. Aber wenn der das hört und das nicht macht, dann hätte er es sowieso nicht geschafft. Es ist also, ich kann den Beruf heute noch nicht, ich will ihn nicht empfehlen. Muss jeder selber entscheiden und selber durchsaufieren, ob es ihm passt und im Laufe des Lebens. Oder? Aber ihr seid eigentlich niemand empfohlen.
Wenn du zurückdrehst, der ist es nochmal?
Das ist die gute Frage. Bei der Armee sicher. Also die Armeeflügerei ist also wirklich das, was Fliegen in Reinkultur. Das ist wirklich also Vergnügungsfliegerei. Klar, wie gesagt, bei der Rettungseinsatz, wenn also die Schicksale, schwerverletzte, tote Bürger hast, das sind natürlich schon Hämmer gewesen, wo man mitgemacht hat, oder? Aber das Flieger selber, das ist also wirklich Fliegen, das steht also.
Du bist im Prinzip Baubranchenflieger geworden, ne?
Richtig,
geschafft. In Gummistiefel und Beton.
Und da muss man natürlich auch sagen, dass zum Beispiel gegen die heutige Maschine, die Lama ist natürlich, also für mich nach wie vor immer noch das Beste, was es gibt, oder? Wir haben dann das später Folge auch eine modernere Maschine gekauft, die EQRE zum Beispiel, wo die Standardmaschine ist beim Wucher, oder? Unter anderem. Und da bin ich mit der Lama in 3000 Meter Höhe immer noch mehr geluft, als wir mit der modernsten EQRE, oder? Und was ich mit der Lama aufführt hier und erlebt hier, Sachen erlebt hier, das bringst du mit der modernen Maschine jetzt gang. Das ist unmöglich.
Jetzt tun wir die Lama mit der Maria duschen. Für mich die Frage noch, wer sind denn die Menschen gesehen, wo dir der Rücken wirklich freigehabt haben? Und währenddessen, dass du in der Lüfte gesehen bist?
Ja, das ist Maria gesehen, ganz klar. Also, sie hat sich die Kinder, sie hat sich ums Haus gekümmert, sie hat die Kinder mehr oder weniger aufgezogen. Ich bin eigentlich die ganze Woche unterwegs. Ich habe meine Kinder Woche, wie es schlafend erlebt, oder? Wenn ich gegangen bin, sind geschlafen, wenn ich gekommen bin, sind geschlafen, oder? Am Wochenende schon so gesehen, am Samstag bin ich sowieso Flüger gegangen, Sonntag im Sommer ist meistens, wenn man dann nachmittags ein bisschen gehockert ist und zwei das Telefon geschellert, Rinderbergungen. Und dann ja, bin ich halt unterwegs gewesen, nicht?
Ist es für dich schwieriger gewesen, einen Hubschrauber in der Lüfte zu heben, wenn er luftet, oder die Kinder über die Pubertät zu bringen? Oder müssen wir eher Maria fragen, weil du bist alle in der Luft gesehen und sie hat die.
Vollkommen richtig, da muss Maria fragen. Ich habe schon mit dem Matthias. Matthias, dann ist er dann 20er gewesen, hat Matura gemacht, hat dann auf der HTL angefangen und dann auf einmal, nicht HTL, auf der FH hat er angefangen und das Mal hat er nochmal wählen, oder? Und dann habe ich halt mit dem geredet und gesagt, was willst du jetzt machen? Wenn du Schreiner wirst oder Schmied oder egal, ich liebe dich immer, aber ich möchte, dass du musst einen Beruf machen. Ja, es ist nichts richtig rausgekommen. Und dann habe ich dann gesagt, also jetzt hast du einen Monat Zeit, dann siehst du mir was mit oder nimmst Küferl und gehst. Ich habe natürlich auch das Wasser in den Augen gehen, aber es nützt ja nichts, oder? Das zu akzeptieren, er hat dann gesagt, so, jetzt will ich BWL studieren und so ist es entgangen.
Also du hast mir im Prinzip einen leichten Schub.
Richtig, ja. Nein, ein gehöriger Tritt eigentlich. Nicht bloß ein leichter Schub, sondern ich hätte jetzt durchgezogen. Weil es nützt ja nichts, oder?
Du hast mir den Jungen erzählt, was tust du? Es ist einfach geklappt. Und er ist sick gewesen. Ja. Hat er richtig aufgepasst.
Ja, ja.
Und natürlich jetzt unsere Kinder, die Jugendlichen, das ist immer das Thema, ne? Was triggert dich an und sagst, es kann einen Weg und der Weg weist dir den nächsten Weg auf. Oder? Aber du musst Urngau, du musst einen Trappel machen. Ne? Wenn muss man antrepplest, also im Stehflug, oder, dann bringst du nichts zusammen. Ne?
Ja gut, Treppe in dem Geschäft sowieso nicht können. Wenn dann eine gehörige Flug setzen müssen. Ne?
Ganz eine persönliche Frage. Was hat die, wenn ganz ehrlich zu dir selbst bist, hast du versummt auf dem Boden, währenddessen du so in Lüften nochmal gesehen bist?
Ja, sicher, die Familie, mehr Familie. Das ist nicht versummt. Also, was ich mir selber versummt und was ich auch für die Familie versummt, ja. Mit mir und der Familie. Aber das, klar, das kann ich mir vorwerfen, das sollte ich mir vorwerfen. Aber was wird das machen? Du baust ja ein Unternehmen auf, oder? Und da kannst du nicht sagen, was zum Beispiel
das ist halt der Preis, oder?
Zahlen. Ja, sicher, ja, sicher so. Also. Was ich im Winter zum Beispiel, wenn es um 12 Uhr danach das Telefon geschellert hat, dann rot voll, so, Hansi, war das so? Morgen muss ich. Maria dann gesagt, das, jetzt wir schlafen, aber Schatz, sage morgen gut, da gibt mir ein Tausender Trinkgeld und entschuldigt sie, oder? Und das ist eine Kundschaft, das nützt mir nichts. Oder? Und du musst, das ist schon so.
Wenn das hat im Berufsleben, wenn du dir nicht wirst und das ernst nimmst.
Du siehst, genau das ist so. Und in eine Firma aufbaut, und da kannst du nicht sagen, du jetzt ist 8. Oder da kannst du nicht sagen, jetzt muss ich zum Beispiel mit AGA, also zum Beispiel, das ist schon so, solange ich nur geflogen bin, Maria hat mir ein Gulasch gemacht, zum Beispiel in einer Konserve, also in einer Thermosflasche, oder? Und während dem Tanker auf der Baustelle, während dem Tanker hat die Maschine geschlafen, der René, der Männer von der Helfer, hat dann die Maschine betankt, da will ich ihm ins Gulasch gegessen, oder? Und der Rest hat er dann auch gekriegt, oder?
Das haben schon mitgekriegt, auch gerade beim Hubschrauberflüger ist Zeitgeld jede Sekunde zählt. Wie viel Geld ist denn dir übrig geblieben? Was verdient so ein Pilot?
Ja gut, ich will jetzt keine Zahlen nehmen, dann gut, wir sind wir so
aber
wie
mit... So vom, aber er ist, natürlich, du hast überdurchschnittlich auch geschafft, aber wenn du jetzt normal jetzt ein Pilot bist, ein Hubschrauberpilot bist, ich meine jetzt, der normale geht jetzt mit 3.000, 2.500 Euro, 3.000 irgendwo, reden wir da von 5.000 oder 6.000 oder von 10.000? Oder ist
das... Ich muss ehrlich sagen, ich lüge das nicht an, ich kann das wirklich nicht sagen. Ich weiß bloß, dass mein Sohn, der schafft jetzt bei einer... schaffe es eine Versicherung, also sich genau das selber verdient oder mehr verdient, als wie ich verdient hier. Obwohl damals wie in der Woche, zuerst war wie gesagt das Thema mit dem Hubschrauber, weil ich bei das mit der Lama gesehen ist, oder? Und dann der Zahltag und dann hat er eine Summe genannt, gerade ich sage damals 20.000 Schilling und da hat er zuerst gesagt, ja, das ist der Marktpreis. Oder? Okay. Aber hier ist mehr als wie...
Naja. Ja klar, aber weißt du, das ist immer die Frage, was dienen Ärzte? Man redet immer von dem,
aber ich kann wirklich nicht sehen, was sie verdienen. Ja, ich kann
das wirklich nicht läuft das irgendwo bei 8 oder 10.000, bei den Politikern wissen wir es ja.
Ja, sicher.
Du weißt, was ich meine.
Ja, es ist immer die Frage, welcher Gehalt ist für den Beruf adäquat? Wie stehst du, dass man das Leben praktisch immer wieder aufs Spiel setzt? Kannst du das bezahlen überhaupt, oder?
Ja, klar. Weil das ist natürlich Risiko.
Das Ganze kommt natürlich zurück. Der Karre kostet einen Haufen Geld. Das sind jetzt schon Millionenbeträge, was eine Maschine kostet, oder? Dann sind die Versicherungen, die Versicherungen zum Beispiel, nicht? Das ganze Gerät, das ganze Drumherum, die Wartung und, oder? Damals, ich kann mich erinnern, damals, wenn man das erste oder das zweite Jahr gesehen und sagt, jetzt ist ein Prokuristen, ja, so und so will er mal umgesetzt. Dann haben wir gehörig verdient, sagt der Hans, wenn es für dem Vorabzug 10% blieben, dann haben wir wirklich sauber verdient. Ich sage, das geht das nicht. Dass für 100% nur 10% übrig blieben, ja, das ist so.
Unglaublich. Ja. Du hast erzählt, risikobehaftet. Für mich ist die Frage noch, ich habe für dich, der Glaube, in einer brenzligen Situation eine Rolle gespielt, wie du schon erzählt hast, Mama ist schon sehr gläubig gewesen. Und auch das Thema Angst, wo mit dir jetzt auch hört.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst und das ist für mich auch ganz wichtig. Da bin ich 40 gewesen, da bin ich das erste Mal beim Mannhardt da mal, genau auf der Baustelle, Krieg oder am Talschatz und was immer, ist der Getriebe. Ein Getrieberad explodiert oder halt, wie soll ich sagen, auseinandergegangen oder zerbröselt, oder?
Während des Fluges.
Während dem Schweben mit dem Betonkübel über der Schalung schwebt, oder? Ein schriller Ton, die Maschine weg, aha, ja, und da gibt es die sogenannte Autorotation, die sogenannte Schweberotation, und die dann halt ab und dann abgemacht. Ich bin ungefähr vielleicht 10 Meter über der Schalung gesehen, oder? Das ist etwas, was sie unwahrscheinlich, was er da in dieser, das sind Sekunden, was er da durch den Kopf geht, das kannst du gerne glauben. Jetzt erst immer denkst, wenn du das liest, das geht das nicht. Aber der wirklich, das geht durchs Hirn durch in der Zeit, das ist unglaublich, oder? Ich habe zum Beispiel gedacht, das ist eine Schalung mit Drahtkörper, oder? Ich denke, hoffentlich kommen nicht mit der Kufe auf so einen erhobenen Drahtkorb, dass die Maschine innen kippt in die Schalung, oder? Dann geht der Rotor natürlich, das sind 9 Liter, also da geht es dann ohne Tote nicht aus, nachher, oder? Dann hinten, also jedenfalls ist mir das geglückt nachher. Dann ist noch der Ding, dann kommt der Polier her, hoch in die Lüfte hergesprungen, fängt bei mir an zum Schreien. Der hat gemeint, die machen Schmäh, oder? Mhm. Bis der Einweiser gesagt hat, du, das ist ja ein Schaden gewesen, oder? Mhm. Und dann sitze ich da, Schaltturbine, Turbine ist noch gerannt, schaue es ab und auf einmal krücht der, was den Betonköbel aufmachen soll, krücht unter den Maschinen raus. Mhm. Dann habe ich eine Schalung reingedruckt, er hat dann eine große Wunde, ich habe einen Oberschenkel, aber sonst Gott sei Dank nichts. Oder? Es ist also wirklich...
Haarscharf aus.
Ja, es ist wirklich, also überhaupt ein Schutzengel. Und dann ist es gut, dass ich die Nacht oder zweite Nacht rufe. Genau, dann kommt dann der Michi Mannhardt, kommt nachher, sagt der Hans, jetzt gehen wir einen Schnaps trinken. Ich sage, nein, für mich ist Alkohol nie ein Substitut gewesen. Alkohol oder Wein oder so ist für mich ein Genussmittel. Aber ich brauche nicht zum Lustig sein oder irgendein Problem zu bewältigen. Ja. Das brauche ich nicht. Ich bewältige meine Probleme selber. Das kann ich jedem nur zum Rate geben. Oder? Oh. Und dann denke ich mir, und darauf einmal die zweite Nacht war, denke ich, ich kann nochmal schlafen. Ich habe Angst vor dem Flügel wie ein Hund. Über 40 Jahre alt gewesen, gerade zum Bauern angefangen, genau, 2 kleine Kinder. Was mache ich jetzt? Was mache ich? Fliegt jetzt irgendwo was anderes machen können? Und dann habe ich mir gedacht, Drogen nützen nichts, Saufen anfangen nützen nichts. Bertha. Und meine geliebte Mutter ist tiefgläubig gewesen. Sie hat immer gesagt, die Kirche mit dem, was die Kirche aufhört, vertreibt sie noch die letzten Gläubigen, aber für sie ist der Glaube unwahrscheinlich wichtig gewesen. Und ich habe mir gesagt, wie es die Mutter geholfen hat. Also, ja, dann habe ich jetzt zum Bertha angefangen. Und ich meine, ich bin jahrelang, ich glaube, mehr Vater unser Bertha, das wie viel Kapuziner, aber es hat mir geholfen. Und das kann ich jedem nur als Rat geben. Das Gebet ist wirklich etwas Tolles.
Also das hat dir die Angst?
Ich hätte die Angst bewältigen können. Die Angst hat es mir nicht genommen, aber ich hätte die Angst bewältigen können. Ich hätte nicht mit der Angst schaffen können.
Wenn ich fragen darf, jetzt gehst du mit dem Gefühl, wo du ein schlechtes Gefühl hast, das Thema Angst herrscht, und dann wirst du der Rosa genannt oder der Vater unser, wie auch immer, du das machst. Wie ist das Gefühl denn noch?
Nein, da gibt es nicht danach. Es gibt noch währenddem, wenn ich über die Gebet, als ich geflogen bin, hätte ich es machen können, hätte ich schaffen können, ohne Angst. Mhm, oder ich hätte dadurch die Angst bewältigt. Die Angst ist permanent, ist immer im Hinterkopf.
Natürlich im Hinterkopf,
ja. Oder? Aber ich hätte sie bewältigen können.
Aber die ist vorher nicht da gewesen.
Ich bin immer, immer der wilde Hund gewesen. Oder? Und ich habe wirklich Sachen gemacht. Ich glaube, das ist also diese Zeit 40, 45, die Midlife-Crisis beim Mann, oder wie die Frau ins Klimakterium hat, der Mann genau das gleiche, oder? Und das ist schon bei der sogenannten Yuppie-Generation, wenn die auf einmal morgen sie bringen die Leistung um, und dann fangen sie mit Morphium, mit Kokain, was ich weiß auch, mit Drogen an. Und ich sage immer noch, der Mensch hat so viel innere Kraft selber, und das Gebet ist eine tolle Sache. Und bei mir ist das jahrelang gegangen, wie dann hin einmal mit der Lama. Und dann das Problem, die Lama ohne gesehen, da bin ich mehr oder weniger im Freier geguckt, durch die Plexi-Dings. Und da bin ich mal in Kärnten drunter geflogen, dann hätte die Lama zurück müssen nach Zell am See. Und der Alpenhauptgang ist komplett zugesehen, oder? Und ich bin halt, wir haben da verschiedene Schlupflöcher, da hat man hier das noch zugesehen. Und da bin ich so 4.000-5.000 Meter hochgeklettert, oder? Immer noch kein Ende, oder? Zählt das dann nun? Seht er zu mir, Hans, mit der Lama hätte ich mir das gerne traut, oder? Ja, und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt geht es mir gut. Und das ist also, und darum sage ich immer, der Glaube ist also wirklich...
Bertha Stallert noch?
Ich werde immer noch.
Also, einfach so meditativ.
Ja, am Abend, wenn ich ins Bett gegangen bin, Bertha, meine Vater unser, und das ist schon so. Wobei, das gelungen ist schon das, der Herrgott, verzeih mir das, weil ich es sage, das Mariengebet, das gibt mir mehr als das Vater unser, weil meine Mutter aber so eine tolle Frau gewesen ist, die mir wirklich...
Das ist also, der Bezug zur Mama dann.
Ja, genau, das ist der Bezug zur Mutter, oder zur Mama, Und dass man das einfach, das Gebet zur Maria eigentlich mehr gibt, muss ich sagen, als für das Vater unser.
Ganz spannend. Ich glaube, dass wir jetzt auch schon ein bisschen Richtung Finale kommen von unserem sogenannten Podcast-Flug. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, was ist für dich schwieriger gewesen, einen Helikopter zu beherrschen oder dich zu beherrschen?
Ich glaube, mich zu beherrschen ist schwierig.
Wie schätzt du jetzt wirklich ehrlicherweise als Typing?
Normal sollte ich gut über mich reden.
Jeder Typ ist
ein ganz normaler Mensch. Und vielleicht dass sie das Berufsleben sehr ernst genommen hat, den Aufbau sehr ernst genommen hat, das ist möglich. Dass die Fliegerei, solange es Gott auch sehr wichtig sind, ist für mich.
Aber die ja auch geprägt hat, oder? Ich meine, die Fliegerei geprägt, ist dein, sicher, deine sicher. Lebensprägung.
Ja, obwohl das, noch einmal, für mich ist das schon gewesen. Also für mich ist die Vergangenheit, ich erzähle es gerne, weil du mich fragst über das ganze Zeug. Und,
natürlich.
Und ich bin nur froh, dass ich verschiedene Sachen da wieder aufbringen kann. Aber das ist vorbei. Das ist vorbei. Und ich lebe im Hüt. Ich lebe im Hüt und auch vielleicht kurz morgen, aber dann. Und dass es meiner Familie gut und dass es allen gut geht. Und das ist mir das Wichtigste eigentlich nachher, oder?
Ja.
Wunderbar. Aber für mich ist das die Vergangenheit, das ist das gesehen. Ich ab und zu wundere mich, dass ich das alles so geschafft hier, oder? Also ich habe viel Glück auch hier, muss ich auch sagen.
Das ist ja immer das Spannende, auch gerade mit Menschen zum Leben, wo wirklich ein reichhaltiges Leben gehabt hat, also wo du viel verlebt hast und du aber auch alt werden, Herr Stürer, verzeih mir die aus, den Ausdruck, alt zu werden, aber natürlich, wenn du 80 plus hörst, hey, das geht hinter nichts Geiles. Weißt, Alter, Entschuldigung, diesen Ausdruck, aber weißt du bist am Lebensabend, kannst zurückgucken und du kannst Führer gucken. Und du bist wohl
noch also nochmal, ich gucke immer Führer. Für mich ist Führer gucken das Wichtigste. Das hintere Gucken ist für mich das Gesinde. Du hast mir jetzt gefragt, das sind halt erzählt von dem ganzen Zeug.
Und das ist das Schöne.
Aber ich rede jetzt eigentlich sehr wenig. Oder nur wenn mir jemand anspricht und unbedingt etwas wissen will, dann erzähle ich von seiner Zeit. Aber sonst ist das für mich ist das Amen. Ich meine, das ist eine schöne Zeit. In Erfolg, da muss ich auch sagen, ich habe etwas gemacht aus den Talenten, die ich habe.
Oder? Und da hast du was
aber gemacht. Aber ich muss auch sagen, viel, viel Glück hier dazu. Muss ich machen, das ganz ohne. Oder?
Und Fleiß.
Fleiß, ja. Vielleicht ist das so, vielleicht dadurch, dass ich Soldat bin, vielleicht ist das auch etwas, mehr als Soldat kriegst du einen Auftrag, als Offizier kriegst du einen Auftrag, um das durchzuführen. Ich glaube, das ist eigentlich.
Hat der auch geholfen.
Richtig, genau, ja. Richtig.
Um diese Konsequenz.
Und das ist auch das, was mir. Was ist, die Schweizer eigentlich immer beneiden, dass bei uns beim Befehlen, also der österreichische Offizier bekommt einen Auftrag und muss ihn nach seinem besten Wissen und Erfahrung durchführen, oder? Und die Schweizer zum Beispiel kriegen einen sehr strengen Rahmen, oder? Und ich glaube, das ist schon das, was uns Soldaten auszeichnet, dass wir aber in jedem Dings etwas machen. Wenn wir einen Auftrag kriegen, dann haben wir den auch zu erfüllen. Und da musst du einfach Hirn und du, wie kann ich den am besten erfüllen?
Da kommt das Wienerisch ein bisschen da, machen wir es doch, können wir doch noch einmal drüber reden.
Nein, da muss schon konkret, das muss schon konkret sein. Also, ich bin Vorarlberger, nach wie vor. Ich sage immer so, als Beispiel, wenn man sieht, du bist ja Wiener, deine Mutter ist Wiener, ich sage, los, Mann, leg los.
Mann.
Der Kuckuck legt sich in die Öle, alle in anderen erst hier. Rausser kommt aller Kuckuck. Und genauso ist es mit dem Luftschnauer.
Schön. Das könnte ja fast das Lebensmotto sein. Das wäre dann wirklich eine abschließende Frage. Was ist dein Lebensmotto?
Mein Lebensmotto? Ich muss eigentlich sagen, ich nicht gehe kurz.
Als Luftschnauer, alle Föhe, alle Föhe. Lebensmotto.
Vorwärtslager. Nicht rückwärts, vorwärts schauen. Ja, das ist ganz wichtig. Und speziell für alte Leute muss ich immer sagen, schau vorwärts, hör auf mit der Zurückblickerei und wie das schön war und das und das. Das Leben jetzt ist schön und man kann es auch schön machen.
So ist es. Also. Wunderbar. Lieber Hans, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir singen dürfen und vor allem das ganz schöne, ein gebürtiger Luftschnauer, wo das Storebär aufgewachsen ist, das Ludesch lebt. Und das Freistanz beim Museum Welten sind wir ja jetzt inquartiert. Das war wirklich das Thema, wo Dinge Hubschrauber, also dein Baby jetzt auf der Decke hängt und die nächsten 400 Jahre vielleicht nicht nochmal hängt und viele denken, Haragolante, guck mal, mit dem Teil ist mir geflogen.
Und ein Klingwälderisch kann ich auch nicht.
Und ein Klingwälderisch, der ist doch schön. Jetzt hätte ich noch einen kurzen Wörtrip, ein Wort, was dir vielleicht dazu gefällt. Mut.
Gibt's nicht.
Verantwortung.
Ist sehr wichtig.
Zweifel?
Ja, Zweifel. Zweifel nicht. Ich kenne meinen Weg.
Berg?
Berg, genügend Berge gehabt.
Erfahrung?
Erfahrung ist etwas Schönes, wenn man sie auch wieder hier kann und sie auch von anderen abgefragt wird, sagen wir so.
Rettung?
Rettung ist ganz wichtig.
Dankbarkeit?
Das ist das eine, ja, Dankbarkeit deiner Mitmenschen gegenüber, deiner Familie gegenüber und natürlich auch Gott gegenüber.
Abenteuer?
Abenteuer gibt es keine beim Fliegen, die gibt es nur beim Reisen.
Das Alter?
Man muss es nehmen, wie es ist, es nützt alles nichts. Nochmal, ich habe ja schon den Valentin zitiert, man muss es nie, wie es ist.
Die Zukunft?
Ja, die Zukunft ist für mich eigentlich das Morgen, die Zukunft weiter denke ich nicht.
Wenn du jetzt unraut der junge Mensch weitergehen könntest, was wäre das für einer?
Nicht aufgehen.
Nicht aufgehen. Das tue ich auch heute, darum mache ich die Podcasts weiter.
Ja, genau.
Ja, ich bin total gefreut, die zum Kennenlernen, lieber Hans. Wünsche dir eine schöne Zeit, alles Gute und bleib so, wie du bist.
Ich hoffe so, ja.
Also, danke. Wir sagen so schön, Servus.
Servus. Servus.
Servus.